Im Wald, eine Kulturgeschichte. Der Podcast zur gleichnamigen Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum als Begleitung in der Ausstellung oder für unterwegs.
Das große Verdienst der Arbeiten von Anita Guidi, dass sie ihre Sammlung immer wieder genutzt hat, um auch auf diese Situation aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren.
Wir erzählen, wie eine Schweizer Künstlerin aufbrach, um im tiefen Amazonas den Wald und die Menschen zu zeichnen, was indigene Künstlerinnen im Gran Chaco bewirken und was der Wald und die Kunst miteinander zu tun haben. Mein Name ist Christoph Keller. Rio de Janeiro im Jahre 1945. Eine Künstlerin aus der Schweiz in den mittleren Jahren macht sich bereit für ein Abenteuer. Anita Guidi hat vor Jahren schon ihre Kunstschule in Zürich, hat alles, was mit der Schweiz zu tun hat, hinter sich gelassen. In Rio de Janeiro hat sie sich niedergelassen und ist erfolgreich mit ihrer Kunst, mit ihren Bildern. Nun aber wagt Anita Guidi ein Abenteuer.
Also sie ist 1945 an den oberen Rio Negro gereist.
Alexander Brust, Kurator am Museum der Kulturen in Basel.
Ihr Hauptanliegen, von dem sie berichtet, ist eigentlich das Indianerbild zu korrigieren. Das Bild war in Brasilien sehr negativ, das ist auch natürlich so gewollt gewesen. Man hat den Indigenen, die auf diesem Land lebten, was man eigentlich als menschenleer definiert hat, aber es war nicht menschenleer und die Menschen, die dort gelebt haben, haben sich gegen die Invasion und den fortschreitenden, die Kolonialisierung gewehrt. Und man konstruierte die Menschen als wilde, primitive, als blutrünstig, um eigentlich die eigene Mission, das Bringen der Zivilisation zu unterstreichen und auch zu rechtfertigen.
Eine Reise an den Rio Negro 1945, das verlangt gute Vorbereitungen, gute Kenntnisse. Glücklicherweise findet Anita Guidi einen Gefährten, einen, der sich auskennt, Armin Kaspar, ein Schweizer, der Kontakte hat.
Armin Kaspar war ein Freund, ist etwa zur selben Zeit, wahrscheinlich etwas früher, nach Brasilien ausgewandert und hat sich dort ein Leben aufgebaut. Unter anderem war er im neu gegründeten Territorium Amapá und hat für den dortigen Gouverneur gearbeitet als Bauleiter, um die Hauptstadt, die neue Hauptstadt mit aufzubauen.
Armin Kaspar sichert sich die Unterstützung des Museums Göldi in Belém. Er und Anita Guidi legen die Reiseroute fest. Von Belém an der Küste über 1500 Kilometer flussaufwärts und dann über Manaus in den tiefen Amazonas hinein, in ein damals schon gefährdetes Gebiet.
Der Amazonas war immer sehr weit entfernt oder lange Zeit sehr weit entfernt. Man ist dorthin gereist, die großen Städte lagen aber zum Beispiel in Brasilien alle an der Küste. Und man beginnt, das Land urbar zu machen und sieht in diesem riesigen Landesinneren, von dem der Amazonas ein Teil ist, auch ein großer Teil, eben eine Landressource. Dort konnte man die verschiedenen Migrationswellen, die Bevölkerung, die am Wachsen war, hinbringen. Das Land war urbar zu machen, dort konnte man Gewinn machen und man begann eben das Land als Ressource zu sehen und vergab Land an europäische Einwanderer und damit begann eigentlich so der Marsch in das Amazonasgebiet, also das Einbauen des Landesinneren eigentlich in die Nation Brasilien.
Sie reisen nach Manaus, Anita Guidi und Armin Kaspar machen sich kundig beim lokalen Verantwortlichen der Indianerschutzbehörde und beschließen, den oberen Rio Negro zu besuchen. Eine Reise von 12 Tagen. Sie bleiben 5 Monate dort im dichten, verschlungenen, unpassierbaren Wald. Alexander Brust, der Kurator.
Was mich fasziniert, ist wirklich dieser Blick und dieser Versuch als Europäerin, ein anderes Bild zu zeigen und auch in Brasilien zu zeigen.
Anita Guidi malt und zeichnet die Lebensweise der Menschen im Gebiet. Das sind hier über 27 unterschiedliche indigene Gruppen, die aber miteinander im Austausch stehen und eine Gemeinsamkeit haben. Sie leben vom Wald. Der Wald gibt ihnen Nahrung, sie pflanzen Maniok, Koka und andere Pflanzen auf gerodeten Flächen, die wieder aufgegeben werden, damit der Wald sie zurückerobert. Mischkulturen, mit denen die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt, das ist eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Anita Guidi dokumentiert das. Sie hält aber auch fest, was der vergangene Kautschukboom an Schäden zurückließ, darunter viele Ruinen. Eine künstlerische, aber eben auch präzise Darstellung der Lebensweise der Menschen am oberen Rio Negro. Und Anita Guidis Bilder erregen Aufsehen.
Und das ist sicher ein Wert auch der ersten Ausstellungen, die sie nach dieser Reise in Brasilien gemacht hat. In der Interamerikanischen Woche der Indigenen, wo es eigentlich darum geht, einer städtischen Bevölkerung in Brasilien die Indianerfrage näher zu bringen und eigentlich so der große Pionier in dieser Frühzeit des Indianerschutzes, Herr Rondon, hat dann ihre Arbeiten auch als ein Meisterwerk der brasilianischen Kunst- und Kulturgeschichte eingeordnet.
Eine zweite Reise findet 1948 statt.
Armin Kaspar hat auch die zweite Reise dann organisiert, wo Anita Guidi wieder auf ihn zukam. 3 Jahre später, 1948, sind sie dann in eine andere Region gereist, in den Bundesstaat Maranhão.
In eine nicht ungefährliche Gegend.
Eine relativ riskante Reise, eigentlich mit dem ähnlichen Hintergrund, eben zu zeigen, dass diese wilden, sich wehrenden Indianer, dass man auch mit denen reden kann.
Reden kann mit den Kapor, die in einen bewaffneten Konflikt verstrickt sind, als Anita Guidi und Armin Kaspar sich aufmachen.
Die Kapor sind geflohen vor dieser heranrückenden Kolonialisierungsfront, haben sich dann niedergelassen in dem Gebiet am Fluss Gurupi. Und diese neuen Konflikte sind entstanden, es sind neue Siedler angekommen und dagegen haben sich die zuvor eigentlich befriedeten Kapor dann gewehrt, eben auch mit Waffengewalt. Und dann ist eben auch die Polizei und das Militär und auch die Privatarmeen, muss man sie eigentlich nennen, von Großgrundbesitzern eingeschritten und es ist zu mehreren blutigen Auseinandersetzungen gekommen.
Hier inmitten dieser konflikthaften Gegend, weit ab im tiefen Wald, freundet sich Anita Guidi mit den Kapor an, mit einigen zumindest, und es entstehen eindrückliche, auch einmalige Bilder.
Man brauchte auch bei den Reisen immer lokale Führer. Man hatte lokale Führer, die auch die Einreise sozusagen in dieses Gebiet ermöglicht haben. Und man traf dann nach mehreren Tagen auf eine Gruppe Kapor. Und das scheint ein Glücksfall gewesen zu sein, weil der Chief Piaru sie gleich mitnahm in das Dorf. Und es scheint eine ganz andere Beziehung entstanden zu sein. Also auch dort tauchen bei den Berichten dann Namen auf. Man nennt Individuen mit Namen. Das zeigt sich in den Bildern. Es werden dann Porträts von Individuen, die sich auch jeweils oder viele in Festkleidung, also auch in ihrem ganzen Federschmuck zeigen, wie sie sich eigentlich auch wirklich zu besonderen Anlässen darstellen, wie sie sich auch darstellen würden, wenn sie Kontakt aufnehmen, etwa mit dem Gouverneur, wenn es zu Verhandlungen käme. Also so sich selber so darstellen lassen und auch so gemalt werden.
Ein paar tausend Kilometer südlich, in Paraguay, im Gran Chaco, ein anderer Wald.
Der Wald ist subtropischer Trockenwald. Entlang der Flüsse des Paraguay und des Pilcomayo sind es Palmsavannen auf lehmigen Böden, die während der Regenzeit überschwemmt sind und die Heimat vieler Wasservögel bilden. Im Landesinneren dominiert Trockenwald und Dornbusch, unterbrochen von sandigen Kämpen mit Bittergras bewachsene sandige Lichtungen hohen Bäumen.
Ursula Regea, auch sie Kuratorin am Museum der Kulturen in Basel.
Der Chaco hat eine sehr große endemische Artenvielfalt. Es finden sich wertvolle Harthölzer wie Quebracho Colorado und Palo Santo, viele Kakteen, Bromelien, Sukkulenten, Epiphyten und Orchideen, die nur hier wachsen, besondere Tierarten wie den Jaguar und das Ozelot, den Mähnenwolf, Guanaco, Sumpfhirsch, verschiedene Pecari-Arten, Tapir, Ameisenbär, Silberäffchen, Gürteltierarten, Boa und Anaconda.
Wie der Amazonas ist auch der Gran Chaco massiv bedroht.
Das Ausmaß der Zerstörung ist massiv und erschütternd. Ich bin im Chaco aufgewachsen und fühle mich bis heute dem Trockenwald und der Savanne eng verbunden. Diese Verbindung ist nicht zuletzt aus den Projekten meiner Eltern, Walter und Verena Regier-Gerber, gewachsen, die sich seit den 1970er Jahren im Chaco für indigene Rechte, insbesondere die Landrestitution und den Waldschutz, einsetzen. Bei meiner Tätigkeit als Sozialanthropologin und Kuratorin merke ich immer wieder, dass der Chaco mich tief geprägt hat und meine innere Landschaft bildet. Bis heute ist er eine Inspirationsquelle für meine eigenen Projekte.
Eines dieser Projekte, die intensive Beschäftigung mit einer besonderen Kunstform, die die Menschen im Gran Chaco hervorgebracht haben. Ursula Regier knüpft damit an das Engagement ihrer Mutter an.
Ein Lebensinteresse meiner Mutter ist die Kunst. Seit ihrer Ankunft im Chaco engagiert sie sich für die Revitalisierung traditioneller indigener Ausdrucksformen.
Und diese künstlerischen Darstellungen haben alle mit einem Thema zu tun: mit dem Wald.
In den Repräsentationsformen aus dem Chaco ist der Wald nach wie vor zentral. Tiere und Bäume sowie die menschlichen Subsistenztätigkeiten des Jagens und Sammelns zählen zu den beliebtesten Motiven der Darstellung. Sie zeigen, dass die Verbindung zum Wald und den Wesen, die ihn bewohnen, für die Niwakle und Guarani wichtig geblieben ist. Dies, obwohl sich ihr Leben durch die Kolonisierung und Sesshaftmachung seit ein oder zwei Generationen umfassend verändert hat.
Diese Künstlerinnen und Künstler zeichnen und malen aus der Erinnerung, weil viele von ihnen sesshaft wurden, ihre ursprüngliche Verbundenheit mit dem Wald verloren haben oder schlicht, weil der Wald verschwunden ist.
Die Zeichnungen erinnern an die Lebensgemeinschaft des Waldes, die durch vielfältige Praktiken des Gebens und Nehmens verbunden ist. Da sich die Menschen als Teil dieser lebendigen Vereinigung betrachten, spielen ihre Beziehungen, ihre Kommunikation und ihr Umgang mit anderen, sowohl menschlichen als auch nichtmenschlichen Wesen, eine zentrale Rolle.
Sie zeugen von der tiefen Verbundenheit der indigenen Gemeinschaften mit dem Wald, mit den Tieren, mit den Bäumen.
Der Überlieferung der Mythen zufolge waren viele Tiere und einige Bäume ursprünglich Menschen, also genau umgekehrt wie in unserer Kosmologie, wo die Menschen von den Tieren abstammen.
Eine gemeinsame Welt, die hier dargestellt wird.
In den grafischen Darstellungen ist auch keine Trennung zwischen einer äußeren Natur und einer menschlichen Kultur zu erkennen, wie im westlichen Denken. Vielmehr scheinen die Existierenden eine Einheit zu bilden, gemeinsam die Welt zu bewohnen und enge Verbindungen miteinander zu unterhalten.
Und die Zeichnungen und Bilder sind Zeugen davon, dass Mensch und Wald im Gran Chaco eng verbunden sind, in der lebendigen Gemeinschaft und auch in der Zerstörung.
In gesellschaftlicher Hinsicht ereilt den Wald gegenwärtig ein ähnliches Schicksal wie dasjenige seiner ursprünglichen Bewohner und Bewohnerinnen im 19. und 20. Jahrhundert. Den Massakern und Ausrottungskampagnen folgt nun der Ökozid. Nicht nur aufgrund der historischen Analogie, auch wegen der engen Verbindung, die die Niwakle und andere Chaco-Völker mit dem Wald und den Wesen, die ihn bewohnen, unterhalten, ist zu verstehen, dass die Abholzung für sie ein verstörender und schmerzlicher Prozess ist.
Und was haben Sie nun gemeinsam, die Malereien von Anita Guidi und die Zeichnungen und Bilder der Künstlerinnen und Künstler aus dem Gran Chaco? Sie schaffen ein Bewusstsein, eine Aufmerksamkeit, vielleicht eine Sensibilität für ein Thema, das uns alle angeht. Denn die Zerstörung des Amazonas, wie auch der Wälder des Gran Chaco, bedeutet die unwiederbringliche Zerstörung von Biodiversität, von ökologischem Reichtum. Und Vernichtung dieser Wälder heißt auch, dass hier eine Lunge der gesamten Ökosphäre, also auch unserer Ökosphäre, nicht mehr funktioniert.
Ja, ich denke, das öffentliche Zeigen oder Ausstellen der Bilder ist sicher ein Beitrag, um eine Diskussion über diese historischen Tatsachen und die herrschende Ungleichheit und Ungerechtigkeit in Gang zu bringen. Unsere 2018 im Museo del Barro in Asunción realisierte Ausstellung, die explizit die Abholzung thematisierte, stieß auf sehr großes Interesse, war sehr gut besucht und hatte eine breite Resonanz, auch in den Medien.
Ursula Regeer, Kuratorin am Museum der Kulturen in Basel, und ihr Kollege Alexander Brust.
Das sehe ich auch in sozusagen das große Verdienst sowohl der Arbeiten von Anita Guidi als auch von Armin Kasper, was sie dann auch zurück in der Schweiz gemacht haben, dass sie ihre Sammlung, also sie haben auch Objekte mitgebracht, Gegenstände, sowohl der Tucano am Rio Negro als auch der Kaapor, dass sie diese immer wieder genutzt haben, um auch auf diese Situation aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren für die Umstände dort.
Und Ausstellungen können auch dazu dienen, die Geschichte anders zu lesen, neu zu lesen.
Die Sammlung Armin Kasper wurde zusammen mit den Gemälden von Anita Guidi nach ihrem Tod 1991-92 im Völkerkundemuseum der Universität Zürich etwa ausgestellt. Und das Ganze auch nochmal wieder in einem Zusammenhang, wieder mit so einem Perspektivenwechsel. Man hat ja lange von der Entdeckung Amerikas gesprochen und eben 1992 waren das Jubiläum der 500-jährigen Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus. Und man hat aber dort andere Perspektiven eben reingesetzt. Man sprach dann nicht mehr von 500 Jahre Entdeckung von indigener Seite oder Seite von Aktivisten oder auch von Forschern, sondern eigentlich von 500 Jahre Widerstand.
Im Wald, eine Kulturgeschichte. In dieser Episode ging es um Kunst aus dem Amazonas, aus dem Gran Chaco und was Kunst bewirken kann oder auch nicht. Mit Alexander Brust und Ursula Regeer, Kurator und Kuratorin am Museum der Kulturen in Basel und mit mir, mit Christoph Keller. Dieser Podcast ist zu hören in der Ausstellung und außerhalb, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf der Webseite des Schweizerischen Landesmuseums. Der Podcast Im Wald, eine Kulturgeschichte ist eine Produktion von Podcastlab, www.podcastlab.ch.